Das
Chaos.
Tagesinfo.
Von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, hallo, wir begrüßen euch beim Tagesinfo von Radio Dreieckland am Donnerstag, den 5. April 1990. Wir sind wie immer unter der Nummer Freiburg 0761 31028 im Studio zu erreichen. Ruft uns an, kritisiert uns, gebt euren Kommentar zu unseren Beiträgen ab. Wir fangen jetzt an mit unserer Themenübersicht für das heutige Info. Bundeskanzler Kohl hat einen neuen Berater, der für die Zeit der geplanten Währungsunion in seinem Amt bleiben soll. Ein paar Anmerkungen dazu. Das ist unser erster Bericht nach den Kurzmeldungen. Diese Kurzmeldungen gehen zu den irischen Gefangenen, dem BUND Kehl und einer Hausbesetzung in München.
Gene, Gifte und Mikroben. Ein Hintergrundbericht zu den Auswirkungen der Gentechnologie auf die Erforschung von biologischen Kampfstoffen.
Der soziale Hilfsdienst. Wir gehen der Frage nach, ob der soziale Hilfsdienst weiter beim Verein Lebenshilfe bleibt oder wieder vom Trägerverein übernommen wird.
Hungerstreik in Spanien. Der Hungerstreik der politischen Gefangenen in Spanien dauert jetzt seit über 4 Monaten. Wir reden heute von der Zwangsernährung in den spanischen Krankenhäusern.
Weingarten. Gestern fand in Weingarten eine Veranstaltung zur Wohnungsnot statt. Wir führen ein Studiogespräch mit einem Besucher dieser in mancher Hinsicht ungewöhnlichen Veranstaltung.
Nicaragua. Heute Abend findet der 2. Teil der Veranstaltungsreihe Nicaragua nach der Wahl statt. Dazu ein kurzer Bericht.
Unser letzter Bericht dreht sich dann um einen Vergewaltigungsprozess. Heute fand vor dem Landgericht in Freiburg ein Prozess wegen mehrfacher Vergewaltigung statt. Wir konnten einen Teil des Prozesses miterleben und versuchen, ein paar hintergründige Informationen und später vielleicht noch das Urteil, das heute um 6 Uhr, also in diesem Moment, gesprochen wird, durchzugeben.
Und am Ende gibt es noch ein paar Veranstaltungshinweise, und zwar jede Menge.
Erste Kurzmeldung. Wir hatten bereits schon öfters zur Situation der irischen Gefangenen hier in der BRD und anderen westeuropäischen Ländern berichtet. Seit über 1,5 Jahren sind Jared Hanratty und Jerry McHugh hier in U-Haft. Voraussichtlich im Herbst soll der Prozess gegen sie im Prozessbunker in Düsseldorf beginnen. Schon jetzt musste ein wesentlicher Teil der Anklage gegen die beiden, unter anderem der Angriff auf eine britische Kaserne in Duisburg und versuchter Polizistenmord, fallen gelassen werden, da offensichtlich keine Beweise gegen die beiden vorliegen. Auch ansonsten läuft für die bundesdeutschen Behörden nicht alles nach Plan. Für 5 im Ausland verhaftete Iren und Iren wurden durch den Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof Auslieferungsanträge gestellt. Unter anderem für Donna McGuire und Leonard Hardy, die im Juli vergangenen Jahres in Irland festgenommen worden waren. Gegen beide wurde kürzlich vor einem Sondergericht in Dublin verhandelt, unter anderem wegen des angeblichen Besitzes von Sprengstoff. Donna McGuire wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen und sie ist somit frei. Leonard Hardy wurde von dem Sondergericht verurteilt. Eine Auslieferung von ihm an die BRD ist unwahrscheinlich. 3 weitere Iren und Iren, die im Juli in Frankreich festgenommen worden waren, sollen, geht es nach den bundesdeutschen Behörden, ebenfalls an die BRD ausgeliefert werden. Zwar hat, wie bereits berichtet, ein Pariser Gericht den Auslieferungsanträgen der BRD Anfang März dieses Jahres grundsätzlich zugestimmt, doch stehen den 3 noch diverse Widerspruchsmöglichkeiten offen, sodass, wenn überhaupt, mit einer Auslieferung frühestens in 1,5 bis 2 Jahren zu rechnen sein dürfte. Einer der drei, die in Fleury-Mérogis nahe Paris inhaftierte Pauline Drum, hat inzwischen eine Kampagne zu ihrer Haftsituation gestartet. Zurzeit muss Pauline Drum eine Zelle mit drogenabhängigen Frauen und Prostituierten teilen. Diese Situation, auch vor dem Hintergrund, dass Pauline so gut wie kein Französisch spricht, stellt für sie eine zusätzliche Belastung dar. Daher fordert Pauline für sich im Moment unter den gegebenen Umständen eine Einzelzelle.
München. Heute Morgen wurde im Münchner Osten nebst zwei anderen auch das Haus in der Orleansstraße besetzt, welches bereits Mitte Februar besetzt worden war. Damals wurde dieses, nach 70 Minuten waren die Bullen mit einem Großaufgebot zur Stelle, mit brutalsten Methoden geräumt. Mehrere Ermittlungsverfahren sind im Gange. Die Verhandlungen einer Gruppe Wohnungssuchender mit offiziellen Stellen führte zu keinem Ergebnis. Heute waren die Bullen schon nach 60 Minuten da. Da aber waren die BesetzerInnen schon wieder draußen. Denn in München wird mit den Leuten kompromisslos, hart und ohne jede Diskussion umgegangen. Deshalb wurden die Häuser auch nur scheinbesetzt. Es handelt sich hier um leerstehende Häuser im städtischen Besitz. Politische Gruppen oder gar Parteien distanzieren sich allesamt von solchen Aktionen. Die örtliche Presse berichtet darüber. Die BesetzerInnen fordern, selbstverständlich vergeblich, Bereitstellung aller leerstehenden Häuser, Schaffung von Wohnraum, welcher der Isolierung der Menschen entgegenwirkt, Einstellung aller Verfahren aus der Besetzung von Mitte Februar, Bereitstellung des in Verhandlungen befindlichen Schnorrhauses, ebenfalls im Münchner Osten, für ein autonomes Jugendzentrum. Kehl und die Müllverbrennungsanlage. Am vergangenen Dienstag hat das RDL Tagesinfo schon über das Giftmüllproblem aus Sicht der baden-württembergischen Grünen berichtet. Diese Grünen akzeptieren eine Giftmüllverbrennungsanlage. Sie könnte so konzipiert sein, so die Grünen, dass sie überall stehen könnte, auch in Wohngebieten. Dies könnte da sein, wo das größte Sondermüllaufkommen in Baden-Württemberg eben ist. Im mittleren Neckarraum. Dies würde aber nur so lange gehen, solange die Anlage funktioniert. Das Risiko bleibt also. Auch im vergangenen Dienstag wurde bei einer Informationsveranstaltung im Landratsamt die Technologie der Müllverbrennung propagiert. Dagegen sprach lediglich ein Vertreter des BUND. Der Bund Umwelt und Naturschutz beschäftigt sich unter anderem mit Raumordnungsverfahren und der Standortfrage. Als Standort in der Region südlicher Oberrhein ist weiterhin Kehl vorgesehen. Der BUND hat sich mit der BI Kehl zur Standortfrage zusammengetan. Diese Bürgerinitiative versucht jetzt, nachdem die Müllverbrennungsanlage nicht mehr zu verhindern scheint, selbige nach bestehendem Recht abzuklopfen, ob da nicht doch noch was zu machen ist. Dazu wühlt sie sich durch Planfeststellungsbeschlüsse und große Aktenberge. Sie nimmt also eine Art Aufsichtsfunktion wahr, ohne Bezahlung, versteht sich. Zitat BUND: Der Bund für Umwelt und Naturschutz hält die Entscheidung des Regierungspräsidiums Freiburg zur Sonderabfallverbrennungsanlage in Kehl aus rechtlichen und fachlichen Gründen für falsch. Die BI also versucht durchzusetzen, dass der Standort Kehl nach den gleichen Kriterien begutachtet wird, wie zum Beispiel der Standort nähe Stuttgart in Korntal-Münchingen. Das Ganze ist eh ein badisch-schwäbisches Hin und Her. Die Schwaben karren den Dreck nach Lahr und eine MVA, eine Müllverbrennungsanlage, kommt eben dahin, wo der meiste Dreck ist. Und der ist dann eben in Lahr. So stellt es jedenfalls der Vertreter der BI, Heiner Raulf, dar. Juristische Spitzfindigkeiten sind gefragt, um gegen einen solchen Verwaltungswust anzukommen. Informationsveranstaltungen sollen die Akzeptanz für eine MVA bei den Menschen erhöhen. Der BUND hält die bisherigen Untersuchungen für nicht ausreichend, erfordert in 12 Punkten weitere Ermittlungen. Er schreibt, es muss der Nachweis erbracht werden, dass die Schaffung von Verbrennungskapazitäten dem im Abfallrecht vorgeschriebenen Vorrang der Vermeidung und Verwertung nicht zuwiderläuft. Die Formulierung, der im Abfallrecht festgeschriebene Vorrang ist so rasch wie möglich durchzusetzen, bedeutet nichts anderes, als dass das Land bisher keine dementsprechenden Maßnahmen unternommen hat. Auf die Einzelheiten gehe ich jetzt hier nicht ein, das würde uns wohl langweilen. Die BI und der BUND bauen auf Gerichtsbeschlüsse und Verfahrensfehler. Es besteht kein gesetzlicher Zwang der Beteiligung von Umweltgruppen, sagt das Regierungspräsidium. Und so wurde die BI auch nicht beteiligt. Keine Partei im Übrigen hätte sich, so die BI, für den Standort Kehl ausgesprochen, aber auf die Parteien baut er dann doch nicht. Und sie, die BI, wird nichts tun, um den Volkszorn aufzuhalten.
Nein, keine Meldung zur DDR heute auf Radio Dreieckland. Kein Hinterherhinken den Dutzenden von Meldungen über den vorläufigen Siegeszug des Kapitals durch Osteuropa. Nichts zur Entschließung des Zentralbankrates in der Deutschen Bundesbank, dass Sparerinnen in der DDR tatsächlich am Volksvermögen beteiligt werden sollen. Keine Verdrehungen, Verwirrspiele, Zickzackkurse über das sogenannte Stützen von Löhnen und Renten der DDR-Einwohnerinnen. Keine Meldung über das erste Opfer des deutsch-deutschen Konkurrenzkampfes, die Süßwarenfabrik Elbflorenz. Am Dienstag wurden die 350 Beschäftigten entlassen. Der Betriebsleiter? Mit westlichen Produkten könne man preislich nicht mithalten. Keine Meldung über den Streit in Regierung, Parteien, Bundesbank, ob 2:1, 1:1 oder sonst wie die DDR-Mark gegen die D-Mark getauscht werden soll. Kein Bericht über nicht eingeholte Wahlversprechen, kein Satz über das Lavieren der SPD, Große Koalition, Sozialdemokratie. Einer sei aber trotzdem erwähnt. Einer kam zum zweiten Mal in die Schlagzeilen. Dort ist er sonst nicht zu finden, denn er ist, so versteht er sich selber, Transmissionsriemen zwischen Administration und Politik. Transmission, das ist die Vorrichtung zur Kraftübertragung von einer Antriebsmaschine auf mehrere Arbeitsmaschinen. Das für alle, die nicht die Gelegenheit und den Zaster hatten, zu seinem Bildungsstand zu kommen. Und das sind verdammt viele. Er, das ist Hans Tietmeier. Zu Beginn dieser Woche berufen zum persönlichen Berater in deutsch-deutschen Währungsfragen. Kohl hat ihn geholt. Der Berater soll bleiben, bis die Verhandlungen über die Wirtschafts- und Währungsunion abgeschlossen sind. Denn Tietmeier gilt laut bürgerlicher Presse als einer der letzten gestandenen Ökonomen. Was heißt das? Auszüge aus seiner Karriere, Diplom-Volkswirt, dann bei Wirtschaftsminister Karl Schiller, dieser Sozialdemokrat Tietmeier, CDU. Er leitete dort die Unterabteilung Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik. Später Ministerialdirektor, Mitarbeiter von Lambsdorff, Staatssekretär im Finanzministerium, erst bei Stoltenberg, dann bei Weigel. Tietmeier vertrat die Bundesregierung im Wirtschaftspolitischen Ausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD,
Er führte für Bonn die Verhandlungen im Internationalen Währungsfonds und er bereitete seit 1982 alljährlich den Weltwirtschaftsgipfel vor. Er war Delegierter bei IWF und Weltbank, Teilnehmer an den sogenannten G5- und G7-Treffen. G7 sind die sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten: USA, Japan, Kanada, BRD, Frankreich, Britannien und Italien. G5 dieselben ohne die zwei letzteren. Treffen, auf denen Hunger und Elend für die Länder der südlichen drei Kontinente beschlossen werden. Tietmeyer als ein wichtiger Planer und Entscheidungsträger. Im Vorfeld der Tagung von Weltbank und IWF in West-Berlin im September 1988 war er das erste Mal in den Schlagzeilen, da führte die Rote Armee-Fraktion einen missglückten Anschlag auf ihn durch. Jetzt ist er Berater. Vor 3 Monaten wechselte er vom Staatssekretär der Finanzen zum Bundesbankdirektoriumsmitglied. Na gut, dann also doch eine Meldung zu den Umtauschplänen. Denn die Bundesbank preschte nach vorne. Sie empfiehlt 2:1 DDR-Mark gegen D-Mark. Tietmeyer entwickelt mit, berät Kohl und erläutert uns. Keineswegs bedeutet das eine Halbierung der Löhne und Renten in der DDR. Nein, nein. Bestenfalls wird damit ein Anfang gemacht und anschließend müssten Lohnverhandlungen beginnen und die Renten neu berechnet werden. Aha. Er arbeitet also fleißig der Transmissionsriemen. Er überträgt von der Antriebsmaschine Bundesbank auf die Arbeitsmaschinen Politiker, Banken, Konzerne. Und dann läuft sie, die Kapitalmaschinerie als Ganzes.
Ja, bleibt der Hilfsdienst bei der Lebenshilfe? Ich muss also ganz kurz ein bisschen korrigieren. Der Hilfsdienst heißt also bewusst Hilfsdienst und nicht sozialer Hilfsdienst, weil ja, sozial hat immer so ein bisschen karitativen Charakter, Mitleidscharakter. Und das war einfach von Anfang an ungewollt bei der Begriffsfindung. Und es ist also im Augenblick so, der Hilfsdienst ist im Moment noch unter der Trägerschaft der Lebenshilfe. Und es geht jetzt darum, diesen Hilfsdienst aus der Lebenshilfe herauszulösen und in einen mittlerweile schon gegründeten neuen Verein einzugliedern. Und da war gestern eine Podiumsdiskussion oder eine Veranstaltung zu der AKBN, also Arbeitskreis Behinderte, Nichtbehinderte, und eine Initiativgruppe, die den Hilfsdienst eben ins Leben gerufen hat und auch weitestgehend immer noch leitet, managt. Dazu haben eben die beiden eingeladen, und zwar den Vorstand der Lebenshilfe, Vertreter aus dem Sozialausschuss der Stadt und auch Presse. Aber vielleicht gebe ich mal ganz kurz einen kleinen geschichtlichen Abriss, wie dieser Hilfsdienst überhaupt entstanden ist, wie dieser Zusammenschluss überhaupt kam, damit man vielleicht auch die gestrige Veranstaltung und ihre Bedeutung überhaupt verstehen kann. Also der AKBN, also Arbeitskreis Behinderte, Nichtbehinderte, das seit etwa 14 Jahren in Freiburg existiert, hat vor ca. 6 bis 7 Jahren aus eigener Betroffenheit heraus einen Hilfsdienst für Behinderte ins Leben gerufen. Der Begriff behindert wird dabei sehr weit gefasst, nämlich behindert ist, wer Hilfe braucht. Was als Wochenendhilfsdienst begann und zunächst nur die Lügen schließen sollte, die sogenannten Profis offen ließen, weitete sich dank seiner Zuverlässigkeit, Flexibilität und der immer vorhandenen Gleichberechtigung von Hilfesuchenden auf der einen und Hilfegebenden auf der anderen Seite bald auf die ganze Woche aus. Durch das Wachsen entstand die Notwendigkeit, den Hilfsdienst unter die Trägerschaft eines Vereins zu stellen. Da der AKBN kein Verein sein will, bot sich die Lebenshilfe e.V. in Freiburg an. Zumal der AKBN auch seine Räumlichkeiten von der Lebenshilfe gemietet hat und der damalige Vorstand der Lebenshilfe, also 1984 war das, dem Hilfsdienst weitestgehende Autonomie zusicherte. Mit dem Wechsel des Vorstandes in der Lebenshilfe begannen dann auch die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Hilfsdienst und der Lebenshilfe. Die organisatorische Arbeit im Hilfsdienst leistet eine Initiativgruppe, die ehrenamtlich arbeitet, wobei seit 1988 auch eine hauptamtliche Kraft für den Hilfsdienst arbeitet, aber im Moment von der Lebenshilfe angestellt ist. Die Lebenshilfe versuchte immer mehr, den Personenkreis der Hilfesuchenden nach ihren Interessen einzuengen. Das heißt also immer mehr auf mehr Schwergewicht zu legen auf geistig Behinderung bzw. auf Nachbarschaftshilfe, was einfach unserem Konzept entgegenstand. Sie hat versucht, eben diesen Hilfsdienst für sich zu vereinnahmen und hat eigentlich die ehrenamtliche Tätigkeit der Initiativgruppe auch reichlich ausgenutzt. Erschwerend kam hinzu, dass von Lebenshilfeseite auch über die Köpfe der INI-Gruppe und der seit 88 tätigen Hauptamtlichen sowie sogar über Lebenshilfe-Vorstandsbeschlüsse hinweg hilfsdienstrelevante Entscheidungen getroffen wurden und Verhandlungen geführt wurden, die sogar den Weiterbestand des ganzen Hilfsdienstes gefährden konnten. Die Initiativgruppe des Hilfsdienstes beschloss daher, sich von der Lebenshilfe zu trennen und den Hilfsdienst unter die Trägerschaft des inzwischen von AKBN-Mitgliedern gegründeten Fördervereins Zugvogel zu stellen. Dieser Verein Zugvogel ist als gemeinnützig anerkannt und fördert Aktivitäten von und für behinderten und nicht behinderten Menschen. Die Lebenshilfe ist derzeit nicht bereit, den Hilfsdienst wieder abzugeben, zumal der mittlerweile durch Zuschüsse verschiedenster Stellen wie Stadt, wie Regierungspräsidium oder Aktion Sorgenkind auch finanziell für die Lebenshilfe interessant wurde. Obwohl der Lebenshilfevorstand seit November 89, also spätestens seit November 89, von den Lösungsabsichten des Hilfsdienstes wusste, hat er eine gütliche Einigung immer wieder verhindert, indem er Verhandlungen einfach hinauszögerte. Es ging sogar bis noch vor wenigen Tagen, als ein Mitglied des Vorstandes sogar den Wunsch geäußert hat, dieses Treffen, das eben jetzt gestern stattfand, in den Mai oder Juni zu legen. Dazu muss man wissen, dass die hauptamtliche Kraft, die eben seit 88 für den Hilfsdienst arbeitet, zum 31. Mai dieses Jahres ausscheidet. Das heißt also, ab da muss einfach auch entschieden sein, unter welcher Trägerschaft dann dieser Hilfsdienst weiterläuft. Denn die Zuschüsse oder die Bezahlung dieser hauptamtlichen Kraft läuft derzeit durch gestaffelte Zuschüsse seitens der Aktion Sorgenkind. Und da muss natürlich Klarheit bestehen, unter welcher Trägerschaft es weitergeht, damit da überhaupt wieder eine weitere Hauptamtliche arbeiten kann. Sei vielleicht noch dazu gesagt, die Lebenshilfe hat bereits vor diesem Gespräch, sogar vor den Einladungen schon zu diesen Gesprächen, eine Annonce in der Zeitung lanciert, in der sie eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter für die Lebenshilfe, für diese Hauptamtliche sucht, wobei der Hilfsdienst da an siebter Stelle steht. Der AKBN und die INI-Gruppe des Hilfsdienstes luden deshalb gestern Abend den Vorstand der Lebenshilfe sowie Helfer, Helferinnen, Hilfesuchende und Vertreter der Sozialausschüsse, des Sozialausschusses der Stadt und die Presse zu einem Gespräch ein. Von dem siebenköpfigen Lebenshilfevorstand entschuldigten sich drei. Zwei blieben unentschuldigt fern und zwei waren anwesend. Wobei die zwei, der eine in der Innengruppe ist und der andere eigentlich überwiegend auch als Kundin da war, weil sie auch den Hilfsdienst in Anspruch nimmt. Das war also eine, die Stadträte, die haben also auch alle allerdings entschuldigt, abgesagt. Eine Frau von der SPD war da. So, in dieser Veranstaltung wurde dann beschlossen, da ja eben leider eine Auseinandersetzung mit dem Vorstand als solches kaum möglich war, wurde beschlossen, dass ein 3 Punkte umfassendes Forderungspapier des AKBN und der INI-Gruppe, in dem die Loslösung eben dieses Hilfsdienstes von der Lebenshilfe, die teilweise Übergabe der Zuschüsse an dann vielleicht Zugvogel und die weitere Bereitstellung der Räume gegen Miete von der Lebenshilfe gefordert werden. Dieses Papier wurde als Resolution mit Unterschrift der Anwesenden in die nächste Lebenshilfe-Vorstandssitzung eingebracht. Außerdem ist von Helfer, Helferinnen und die sich zum Teil auch ein bisschen von der Lebenshilfe verschaukelt fühlten und auch von Kunden eindeutig der Wunsch geäußert worden, dass der Hilfsdienst in der Konzeption, wie er eben von der INI-Gruppe und also letztendlich vom AKBN mal gefasst wurde, auch weiter besteht. Diese Konzeption liegt übrigens der Lebenshilfe auch seit langem schon schriftlich vor.
Ja, und zu diesem Thema habe ich dann heute Mittag die Frau Weiland vom Vorstand der Lebenshilfe e.V. gefragt nach ihrer Position.
Ursprünglich sind die Leute angetreten. Der AKBN ist ja eine Gruppe von Behinderten und Nichtbehinderten, vorwiegend Körperbehinderten. Ne? Mhm. Sie sind ursprünglich angetreten, weil sie gesehen haben, dass ihre eigenen Leute, die Körperbehinderten, am Wochenende von den bestehenden Diensten nicht versorgt wurden. Mhm. Sie haben, ja. Und sie haben eben die auch ihren Dienst angeboten, diesen Behinderten. Sie haben auch immer den Dienst eigentlich Behinderten angeboten. Er hatte immer den Schwerpunkt Behinderte. Mhm. Es sind auch mitunter alte Leute dabei gewesen. Mhm. Ne? Und wir haben auch keinen alten Menschen abgehängt. Mhm. Aber wir haben ganz einfach gesagt, von vornherein allerdings, als wir uns zusammengetan mhm. haben, das war also ganz klar von Anfang an, dieser Dienst wendet sich vorzugsweise an Behinderte. Dafür ist er da. Mhm. Und das war, dieses Konzept wurde also die ganzen Jahre über immer mitgetragen.
Die Initiativgruppe hat halt gemeint, damals bei dem Zusammenschluss sei der Initiativgruppe die Autonomie zugesichert worden in den Vereinbarungen.
Ist ja, so? Also es sind nie Vereinbarungen getroffen worden. Es sind mündliche, wir haben uns immer darüber unterhalten. Mündlich, ich sagte ja schon, die inhaltliche Ausgestaltung dieses Dienstes haben sie selber gemacht. Nicht? Mhm. Die Lebenshilfe hat sich nie da irgendwie eingemischt. Wir haben auch nie, sagen wir mal, Einfluss darauf genommen, welche Leute betreut wurden. Wir sind ja Träger, mhm. nicht? Und wenn ja. wir Träger sind, sind wir ja den Zuschussgebern verantwortlich. Wir müssen mhm. ja Verwendungsnachweise machen und es wird sehr genau nachgeguckt. Mhm. Nicht? Also wir können da nicht großen Schmuh machen und sagen, ja, wir machen also nur Behinderte und dann teilen wir aber andererseits eben, und darauf kommt es der Initiativgruppe eben auch an, in der Öffentlichkeit mhm. zu sagen, jawohl, jeder, der behindert ist, beziehungsweise jeder, der Hilfe braucht, den sehen wir eben als behindert an, mhm. nicht? Und der soll zu uns kommen und wem wollen mhm. wir helfen. Ja. Und dann hat die Lebenshilfe von Anfang an gesagt, ja, wenn ihr das machen wollt, dann können wir nicht als Träger auftreten. Mhm.
Ja, und dann wäre es doch das Einfachste jetzt, die Trägerschaft wieder abzugeben.
Nein, warum? Die Lebenshilfe hat ja ist ja primär daran interessiert, einen Hilfsdienst zu haben. Mhm. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass wir diesen Hilfsdienst, sagen wir mal, dass wir da nur gesagt haben, ja gut, wir wollen hier euch unterstützen, sondern wir haben uns zusammengetan. Nicht? Mhm. Die Lebenshilfe ist von sich aus, auch wenn wir bedauern das, wenn die Initiativgruppe nicht mehr mitmacht, mhm. aber dann werden wir unseren Hilfsdienst nicht einstellen oder einen Hilfsdienst, wir werden das weitermachen. Also wir haben nichts dagegen, wenn die Initiativgruppe einen Dienst macht, so wie ihn sie sich vorstellen.
Mhm. Ja.
Ne? Nur mhm. Initiativgruppe kann eigentlich nicht verlangen, dass die Lebenshilfe nun ihrerseits macht, wir machen keinen Dienst. Mhm. Wir warten eigentlich immer noch darauf, dass wir von der Initiativgruppe eine Mitteilung, sie haben uns bislang nur gesagt, sie wollen nicht mehr mitmachen. Mhm. Und wie sie sich aber vorstellen und wie man eine Trennung sozusagen herbeiführen könnte, das sollte eigentlich irgendwann mal besprochen werden, mhm. aber sie haben uns zugesagt, dass sie uns ein Konzept oder einen Vorschlag machen würden. Mhm. Auf den warten wir noch. Mhm.
Ja, soweit also die Frau Weiland vom Vorstand der Lebenshilfe e.V. in Freiburg gegenüber RDL. Die Quintessenz aus dem Ganzen ist doch wohl die, dass es so aussieht, ihr habt als Arbeitskreis die Initiative gegründet und habt dann, weil ein e.V. notwendig ist, um Zuschüsse von Stadt und Regierungspräsidium und so weiter zu kriegen, die Sache mal abgegeben an die Lebenshilfe. Die Lebenshilfe hat das Ganze ausgebaut und ja, und jetzt hat sie kein Interesse mehr, das wieder abzugeben, weil sie auch an den Zuschüssen interessiert ist, oder wie ist das?
Ja, also ganz so sehe ich es nicht. Also es ist mhm. natürlich richtig, der Arbeitskreis hat diesen Hilfsdienst ins Leben gerufen, hat ihn auch, diese INI-Gruppe hat ihn auch bis, ich weiß nicht, ich glaube 86 oder wann dieser Anschluss war, auch allein verantwortlich durchgeführt. Und erst als er sich eben ausbreitete, als er eben gewachsen ist, stand einfach die rein juristische Notwendigkeit im Raum, die ganze Geschichte an einen Verein anzuschließen. Und es war eigentlich immer von vornherein klar, ich glaube doch wohl von beiden Seiten, dass die Lebenshilfe lediglich die formale Trägerschaft dieses Hilfsdienst übernimmt. Das heißt, ja, praktisch als juristische Person eben für diesen Hilfsdienst auftritt, all dieweil eben der AKPN und die INI-Gruppe keinen Verein waren. Die Arbeit sollte aber nach wie vor autonom von dieser INI-Gruppe gestaltet werden. Und das stimmt einfach nicht, dass das gelaufen ist. Es war einfach so, dass eben der Vorstand oder Teile des Vorstandes dieser Lebenshilfe ja, sich einfach da ja, einmischten oder eben zum Teil wirklich auch über die Köpfe dieser INI-Gruppe hinweg Entscheidungen für den Hilfsdienst getroffen hat.
Vielleicht zum Schluss ganz kurz noch, wie wird der Arbeitskreis Behinderte, Nichtbehinderte, der AKBN, in Zukunft mit dem Problem jetzt weiterhin umgehen?
Ja, es ist zwar im Augenblick so, dass wir juristisch nicht unbedingt eine Handhabe haben, dass wir diesen Hilfsdienst loslösen können, aber es ist auch ganz klar, dieser Hilfsdienst kann nur dann gemacht werden, weiter existieren, wenn auch die Helfer und Helferinnen dafür da sind. Und die werden, denke ich mal, so wie ich das gestern auch auf der Veranstaltung rausgehört habe, werden unter Lebenshilfebedingungen nicht mehr da sein. Das heißt, die Lebenshilfe müsste dann praktisch von null anfangen. Und ich meine, abgesehen jetzt mal von diesen Streitereien, ist es einfach auch ein bisschen hirnrissig, denn dieser Hilfsdienst steht, er läuft, er hat sich bewährt und die Leute, die den ins Leben gerufen haben, machen ihn weiter und es ist nicht einzusehen, warum jetzt da wieder eine Splitterung sein soll, warum da 10 Versuche laufen sollen, die sich dann womöglich gegenseitig noch bekämpfen, statt dass man einfach einen Hilfsdienst, der sich ja bewährt hat, mit gemeinsamer Kraft weiterlaufen lässt.
Okay, ich danke dir mal soweit.
Ja, ja, ich danke auch. Ciao.
Gene, Gifte und Mikroben, biologische Kampfstoffe im Zeichen der Gentechnologie.
Biologische Kampfstoffe haben eine lange Tradition. Ob im Alten Testament oder bei der Belagerung der Stadt Kaffa durch die Tataren im 14. Jahrhundert. Während des Zweiten Imperialistischen Weltkrieges wurde im großen Stil vor allem von den Japanern geforscht. Vermutlich mehrere tausend Gefangene wurden dabei auf qualvolle Weise ermordet. Pest, Cholera, Tuberkulose, Milzbrand, Unterleibstyphus und andere Krankheiten, mit denen die Gefangenen infiziert wurden, waren damals die getesteten biologischen Kampfstoffe der Wahl.
Übrigens, den beteiligten Japanern wurde von Seiten der Amis in den Kriegsverbrecherprozessen Immunität gewährt. Im Gegenzug erhielten die US-Amerikaner die gesammelten Laboraufzeichnungen zur Anwendung und Wirkung der tödlichen
Die Japaner hatten damals auch untersucht, ob verschiedene Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Europäer und Asiaten, unterschiedlich auf verschiedene Erreger reagieren. Die Idee der ethnischen Waffen. Obwohl es wohl kein Erbmerkmal gibt, das zwei Bevölkerungsgruppen völlig voneinander trennt, ist für die Militärs der statistische Standpunkt entscheidend. Schwarze sollen empfindlicher als Weiße gegenüber den Bakterien Mycobacterium tuberculosis und Coccidoides immitis sein. Beide Erreger werden als B-Waffen von der US-Armee gelagert. Das südafrikanische Rassistenregime betreibt Forschung zum Rift Valley Fieber, gegen das Weiße resistenter als Schwarze sein sollen.
Auch im Nazi-Deutschland wurde an B-Waffen geforscht. Der Leiter Professor Blome, der Insassen verschiedener Konzentrationslager mit typhusübertragenden Läusen infizieren ließ, wurde nach dem Krieg in US-Dienste übernommen.
Bis in die 70er Jahre hinein waren B-Waffen jedoch für Militärs und Regierungen lediglich von untergeordnetem Interesse. Sie waren unkontrollierbar und unvorhersehbar. Sie unterschieden nicht zwischen Freund und Feind. Dies trifft in der Tat für klassische biologische Kampfstoffe zu. Diese Viren, Bakterien und Pilze befallen alle Menschen und üben ihre oft tödlichen Wirkungen aus.
Das wird jetzt bzw. ist schon alles anders.
Die moderne Biologie, namentlich die Gentechnologie, Molekularbiologie und Biotechnologie, machen es möglich, völlig neue biologische Waffen zu konstruieren. Einem Bakterium kann beispielsweise das Gen für ein hochgiftiges Protein eingebaut werden. Das Bakterium kann zusätzlich so verändert werden, dass es gegen die üblichen Antibiotika resistent wird. Es können die Merkmale verändert werden, die gewöhnlich zur Diagnostik verwendet werden. Dem Bakterium kann eine höhere Resistenz gegen UV-Strahlen und Austrocknung eingebaut werden, wenn es zum Beispiel mit der Luft ausgebreitet werden soll, und so weiter. Und, am wichtigsten, die eigenen Leute können mit Impfstoffen geschützt werden. Die Freund-Feind-Unterscheidung ist möglich. Für die Gegenseite ist ein Schutz gegen derartig manipulierte Mikroorganismen kaum noch möglich.
Und noch etwas. Anders als zum Beispiel chemische Kampfstoffe müssen diese B-Waffen nicht in großem Maßstab gelagert werden. Ein Reagenzglas mit Bakterienkultur in der Tiefkühltruhe kann genügen. Im Bedarfsfall wird die Kultur aufgetaut und in Nährmedium vermehrt. Binnen weniger Tage oder Wochen können so B-Waffen relevante Mengen quasi aus der Tiefkühltruhe hergestellt werden. Ein Beispiel.
Am 6. Juni 1984 erhielt das Bartelle-Institut in Frankfurt am Main von der Sanitätsabteilung des Bundesdeutschen Kriegsministeriums den Auftrag, verschiedene Botulinumtoxine in Reinstform herzustellen. Das sind Gifte des Bakteriums Clostridium botulinum. Dr. Frevert vom Frankfurter Bartelle-Institut war fleißig. Nach 2 Jahren hatte er seinen Auftrag plangemäß erfüllt. Wie er berichtete, lassen sich innerhalb einer Woche 15 bis 20 Milligramm reines Toxin A, das tödlichste der Botulinumgifte, herstellen. 20 Milligramm in einer Woche. 20 Milligramm Toxin A können, je nach Methode, ausreichen, um 20 Millionen Menschen zu ermorden. Frevert hat, wie aus den Berichten für das Kriegsministerium hervorgeht, über 60 Milligramm höchstgereinigte Botulinumtoxine hergestellt.
Dieses Beispiel führt uns zu einer anderen Art von B-Waffen, den Toxinwaffen.
Hierbei werden nicht Viren, Bakterien oder Pilze als Kampfstoffe eingesetzt. Vielmehr werden Mikroorganismen in Kultur gezogen und ihre Gifte gereinigt. Das bereits erwähnte Toxin A von Clostridium botulinum ist mehrere tausendmal giftiger als das berüchtigte Sevesodioxin. Wenn es dann noch gelingt, das Gift chemisch so zu verändern, dass es ungiftig wird, rückt der Impfstoff in greifbare Nähe. Die Gentechnik macht es darüber hinaus möglich, das Gift noch wirksamer zu machen. Durch Genmanipulationen können diese Gifte, die ja Proteine sind, zum Beispiel resistenter gegen den Abbau durch Enzyme gemacht oder ihre Temperaturstabilität erhöht werden.
Das Ganze geht weiter.
Es wird in den Giftküchen der Militärs versucht, diese natürlich vorkommenden Gifte künstlich herzustellen oder nahe Verwandte davon, die noch stabiler sind und oder eine höhere Giftigkeit aufweisen. Die Voraussetzungen hierfür liefern wiederum Gentechnik und Biotechnologie, die es möglich machen, den Aufbau des natürlichen Giftes zu erforschen.
Soweit nur einige Beispiele.
In der BRD wird in Zusammenarbeit mit anderen NATO-Staaten fleißig für die sogenannte Wehrmedizin geforscht. Ob an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover oder am bereits erwähnten Bartelle-Institut in Frankfurt, an der Uni München oder an der Uni Hohenheim. Quer durch die Republik sind Forscher dabei, neue Impfstoffe gegen vermeintliche B-Waffen herzustellen.
Denn das ist die offizielle Politik. Es werden keine neuen B-Waffen entwickelt, sondern nur Impfstoffe gegen die vermeintlichen B-Waffen des Feindes. Wer immer das ist. Der Gag ist aber der, um den Impfstoff herzustellen, muss erst einmal die biologische Waffe produziert werden. Und da sind sie alle fleißig dabei.
Tatsächlich ist die Entwicklung, Herstellung und Lagerung von B-Waffen nach der B-Waffen-Konvention von 1972, die in der BRD seit 1983 in Kraft ist, verboten. Die Forschung an B-Waffen ist jedoch erlaubt. Mit erlaubt und verboten ist das ohnehin so eine Sache. Es gibt niemanden, der das kontrolliert. Und wie gesagt, es gibt keine riesigen Depots mehr, in denen der Kampfstoff gelagert wird. Ein Reagenzglas in der Tiefkühltruhe kann genügen, um im Bedarfsfall innerhalb weniger Tage oder Wochen den Kampfstoff in ausreichenden Mengen herzustellen. Wie gesagt, 20 Milligramm Toxin A in einer Woche. 20 Milligramm Toxin A können reichen, um 20 Millionen Menschen umzubringen.
Und noch etwas. Die Haager Konvention von 1907 verbot den Einsatz von chemischen Waffen im Krieg. Genützt hat es nichts, wie der Einsatz eben dieser C-Waffen im Ersten Imperialistischen Weltkrieg zeigt. Aus der Geschichte lernen.
Am 1. Februar 1958 wurde im niedersächsischen Munster die Erprobungsstelle der Bundeswehr für ABC-Schutz errichtet, die 1975 nach dem Ausbau der wissenschaftlichen Abteilung in Wehrwissenschaftliche Dienststelle der Bundeswehr oder im militärischen Beamtendeutsch kurz WWDBW umbenannt wurde. Bis Ende 1990 soll dort ein Hochsicherheitslabor der Kategorie L3 entstehen, das benötigt wird, um mit genetisch manipulierten Erregern arbeiten zu können. Diese Einrichtung steht am richtigen Ort. Im Ersten Imperialistischen Weltkrieg befanden sich dort drei Werke zur Herstellung chemischer Kampfstoffe. Später errichteten die Nazis hier ihre Heeresversuchsstelle.
Aus der Geschichte lernen.
Ja, wir berichteten schon öfters über den Verlauf des Hungerstreiks in den spanischen Knästen und dabei letzten Donnerstag auch über den Anschlag auf einen Chefarzt in Saragossa, der Direktor des Krankenhauses war. Es ist mittlerweile sicher, dass die Grapo diesen Anschlag verübt hat. In Saragossa ist der zuständige Untersuchungsrichter nicht mit der Zwangsernährung einverstanden gewesen und hat deswegen die Bewilligung nicht erteilt. Der getötete Chefarzt hat die Zwangsernährung dann jedoch eigenwillig angesetzt. Am letzten Donnerstag im Info versuchten wir auch zu schildern, wie Zwangsernährung hier in der BRD schon durchgeführt wurde und brachten einen Bericht, eine Schilderung von Rolf Clemens Wagner aus dem Hungerstreik der politischen Gefangenen in der Bundesrepublik 1984-85. Heute telefonierte ich mit Radio Lora in Zürich. Dort schilderten sie mir die brutalen Methoden der Zwangsernährung im aktuellen Streik in Spanien.
Weil, also es ist ein bisschen ja die Frage, wie nach 4 Monaten die überhaupt noch leben.
Ja.
Und es ist jetzt rausgekommen, dass die Zwangsernährung, also die machen sie ja, an einem Gefangenen wenden sie 3 verschiedene Systeme an, zur gleichen Zeit. Mhm. Das heißt, das eine geht von der Aorta direkt ins Herz, also so von der Schlagader, weißt du, beim Hals oben,
ja,
direkt ins Herz. Die zweite ist eine Sonde von der Nase in den Magen und die dritte ist intravenös.
3 Methoden gleichzeitig?
Gleichzeitig.
An einem, ja, Gefangenen?
An einem Gefangenen. Und die haben ein Medikament, das heißt Previtel. Und pro Ampulle gibt es da 500 Kalorien. Also Vitamin, Kalorien und Mineralien und so, oder? Ist das zusammengestellt? Und die geben den 2500 Kalorien am Tag.
Mhm.
Musst du mal überlegen, das ist ein Bergarbeiter.
Mhm.
Oder ein Bauarbeiter, der 2500 Kalorien am Tag braucht. Und das machen die während 6 Tagen.
Mhm.
Und dann nach 6 Tagen, also die blähen dann ziemlich schnell auf und haben unheimliche gesundheitliche Probleme natürlich, weil das wirft den ganzen Metabolismus völlig durcheinander, also von 0 auf 2500. Dann lösen sie von den Schläuchen da weg und schleppen sie in die Knäste, in die Isolation zurück.
Eine weitere Frage betraf den Widerstand gegen die Zwangsernährung. Wie verhalten sich Ärztinnen, die Justiz und darüber hinaus, wie verhalten sich andere gesellschaftliche Gruppen?
Sehr viele Ärzte oder Pflegepersonal weigern, die Zwangsernährung anzusetzen. Es eben auch in der Justiz selber Widersprüche dazu gibt, dass es Gewerkschaften gibt, die sich solidarisieren, also dass die Solidarität eigentlich sehr breit in der Bevölkerung abgestützt ist. Aber ob sich das jetzt, weißt du, breit in einer Massenmobilisierung jetzt für die Straße äußert, das kann ich dir nicht sagen. Das ist einfach, was wir hier mitkriegen, ist, dass die Widersprüche zu diesem Streik tief eben in die Gewerkschaft reingehen oder in die einzelnen Berufsstände wie zum Teil auch Knastpersonal oder eben Spitalpersonal, Richter und so weiter. Also da greift dieser Widerspruch ziemlich tief und da verhalten sich auch jetzt kommunistisch-revisionistische Parteien und Gewerkschaften dazu und andere natürlich auch.
Die spanische Regierung bleibt nach wie vor hart gegenüber den Gefangenen. Kein Wort von Verhandlungen, geschweige denn Zugeständnisse, was ihre Forderungen angeht. Unser Verständnis beim Radio heißt, weiter über den Streik zu berichten. Solidarisierung hier in der BRD gibt es nach wie vor sehr wenig.
Heute, am 5.4.90, fand vor dem Landgericht Freiburg der Prozess gegen einen Vergewaltiger statt. Ihm wird vorgeworfen, 2 Prostituierte vergewaltigt zu haben und bei einer dritten Frau den Versuch einer Vergewaltigung unternommen zu haben. Das Gericht setzte sich aus 3 Richtern und 2 Schöffinnen zusammen. Auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung werden von Männern gestellt. Die erste Frau ist im März letzten Jahres vergewaltigt worden. Dabei ist der Angeklagte in ihre Wohnung gekommen, wo sie damals noch als Prostituierte gearbeitet hat. Sie hat ihn zunächst als Gast behandelt, er hat sich auf das Bett gesetzt, sie angefasst und bedrängt. Daraufhin wollte sie mit ihm das Finanzielle klären. Das hat er gleich abgeblockt, sie rückwärts auf das Bett gestoßen, sich auf sie gekniet und ihr das Gesicht abgeleckt. Er hat sie an den Armen festgehalten und runtergedrückt, sodass sie sich trotz einiger Versuche ihm nicht entziehen konnte. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon sehr in Angst, hat gezittert und geheult, zumal er ihr mehrmals gedroht hat, sie solle die Fresse halten und das tun, was er wolle. Aus der konkreten Bedrohung hat sie versucht, diplomatisch vorzugehen, ihn dazu zu bringen, ein Kondom überzuziehen und hat schließlich die Vergewaltigung über sich ergehen lassen müssen. Danach ist er gegangen. Sie ist in Panik herausgerannt und zu einer Freundin gelaufen. Nach der Zeuginnenaussage begann die Befragung, zunächst durch den Richter. Er hat gefragt, welchen Eindruck die Zeugin von dem Angeklagten hatte, ob er alkoholisiert gewesen sei. Die Frau antwortete, er sei sehr hektisch gewesen, schien sich aber in der Wohnung auszukennen und die Tat geplant zu haben. Er wirkte, als ob er so etwas schon mehrmals gemacht hätte. Später sagte sie noch aus, er habe nicht normal gewirkt, einen irren Blick gehabt, als er auf ihr saß. Der Staatsanwalt wollte dann wissen, ob sie körperliche Schmerzen gehabt habe. Das verneinte die Frau. Bei der weiteren Frage nach den seelischen Folgen gab sie an, dass sie Angst hat, allein zu sein und überhaupt Angst vor der Berührung mit Männern hat. Sie übt auch ihren Beruf als Prostituierte nicht mehr aus und ist zurzeit arbeitslos. Unangenehmer wurde die Befragung durch den Verteidiger. Er verlas Teile der Aussage, die die Zeugin bei der Erstattung der Anzeige gegen die Vergewaltigung gemacht hatte. Dabei hielt er sich lange bei einem Begriff wie Widerstand auf, den sie geleistet hat. Er meinte, das sei abstrakt und wollte genau wissen, wie sie sich gewehrt hat, was sie wann gesagt hat. Die Frau hat darauf sehr hilflos reagiert und dem Typen versucht klarzumachen, dass sie voll Angst war und gar nicht denken konnte, dass sie eben um ihr Leben gefürchtet hat. An dieser Stelle ist mir klar geworden, dass der Mann überhaupt nicht verstehen kann und auch will, was in der Frau in einer solchen Situation vorgeht. Und die Schwere der Vergewaltigung sich eben nicht bemessen lässt, vor allen Dingen nicht danach, wie groß der Widerstand war. Noch eine weitere Frage, dieses Mal des beisitzenden Richters, beleuchtet das männliche Unverständnis. Er fragte, wie lange denn der Vorgang gedauert hätte. Die Zeugin sagte dazu, es sei wohl nicht so lange gewesen, ihr sei es jedoch wie 2 Jahre vorgekommen. Nochmalige Nachfrage, es gäbe doch schließlich ungefähre Uhrzeiten und so weiter, als ob die Frau danach in der Lage gewesen wäre, auf eine Uhr zu sehen. Auch die zweite Zeugin beschrieb das Verhalten des Angeklagten als sehr zielgerichtet. Er hat nicht draußen auf dem Flur gewartet, sondern ist direkt in das Zimmer gekommen. Sie hat ihm einen Sitzplatz angeboten und ist dann zum Fenster gegangen, um die Vorhänge zuzuziehen. Noch bevor ein Wort über das Geld gefallen ist, hat der Angeklagte sie auf das Bett gestoßen. Er kniete sich auf sie, sodass sie bewegungsunfähig war, bedrohte sie, sagte ihr, sie solle ruhig sein und das tun, was er sagt. Kurz darauf handelte die Frau geistesgegenwärtig, sagte ihm, es sei noch jemand in der Wohnung und rief laut einen Namen. Daraufhin haute der Angeklagte ab und nun setzte ein starkes Angstgefühl bei der Frau ein. Sie zitterte am ganzen Körper und hatte einen Nervenzusammenbruch. Vorher hatte sie es noch geschafft, einen Freund anzurufen, der in der Nähe in einem Café saß. Ihn benachrichtigte sie, dass der Angeklagte gerade das Haus verlässt, woraufhin der Freund ihn stellen konnte. Im Vernehmungsprotokoll hatte die Zeugin den Angeklagten als unheimlich und merkwürdig beschrieben. Das war dem Verteidiger wiederum unzugänglich, der mehrmals fragte, was das denn sei, unheimlich. Als dann der vorsitzende Richter noch fragte, wie der Typ denn auf ihr gesessen hätte, auf den Oberschenkeln oder dem Bauch, war vollständig klar, dass bestimmte Situationen, in denen Frauen bedroht sind, angegriffen werden, von Männern nicht nachvollzogen werden können. Die Öffentlichkeit wurde von dem Bericht einer Gutachterin und eines Gutachters ausgeschlossen. Davor war das Protokoll der richterlichen Vernehmung des Angeklagten verlesen worden, worin er seine Version der Vorgänge dargestellt hatte. Die ihm vorgeworfene Brutalität streitet er ab. Bei der zweiten Zeugin wäre gar nichts gewesen, er hätte sie nur an den Händen gefasst. Er habe bezahlen wollen, hatte aber für den angeblich geforderten Betrag nicht genug Geld dabei gehabt. Er habe sich dann gedacht, sie würden es auch so machen. Der Angeklagte war nach seiner Festnahme kurz nach der Tat an der zweiten Zeugin im Juni letzten Jahres 2 Monate in Untersuchungshaft gewesen. Er ist dann unter der Auflage, sich in psychotherapeutische Behandlung zu begeben und eine Umschulungsmaßnahme anzutreten, entlassen worden. Die Auflagen sind jedoch zurückgenommen worden. Warum, ließ sich nicht klären. Am Nachmittag konnte ich leider nicht mehr am Prozess teilnehmen. Ich habe nur per Telefon die wesentlichen Vorgänge berichtet bekommen. Demnach hat die Vernehmung der dritten Zeugen sich nicht wesentlich von den anderen unterschieden. Sie hat jedoch auch aufgrund der Vergewaltigung ihren Beruf aufgegeben. In den Plädoyers, die überraschend doch noch heute stattfanden, forderte die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen minderschwerer Fälle der Vergewaltigung. Dabei führte der Staatsanwalt sinngemäß aus, die Zeuginnen seien glaubwürdig gewesen, obwohl sie Prostituierte seien. Der Staatsanwalt hielt den Angeklagten für strafrechtlich voll zurechnungsfähig, bescheinigte ihm allerdings ein gestörtes Selbstwertgefühl. Der Verteidiger soll sich, so der aufgeregte Kommentar der Berichterstatterin am Telefon, als völlig daneben herausgestellt haben. Der Angeklagte hätte ja freiwillig Abstand nach der einen Tat genommen, er sei selbst zurückgetreten und das nicht, weil er Angst gehabt hätte, dass jemand kommt. So einsichtig kann aber auch wieder nicht gewesen sein, denn andererseits führte der Verteidiger aus, sein Mandant könnte aufgrund seiner psychischen Störung keine eigenen und auch andere Gefühle wahrnehmen. Ein subjektiver Tatbestand könne also nicht bejaht werden. Natürlich konnte sich der Herr Verteidiger es auch nicht verkneifen zu behaupten, die Taten seien minderschwer, eben weil sie an Prostituierten begangen wurden. Das hat er so nicht gesagt, aber immerhin den Eindruck vermittelt. Außerdem sei es ja schnell gegangen. Dazu erübrige ich mir jeden Kommentar. Immerhin hat der Verteidiger wohl eine Bewährungsstrafe gefordert, und zwar nur für den zweiten Fall, wo wir heute Morgen nicht mehr an der Vernehmung der Zeugen teilnehmen konnten. Bei den anderen beiden Fällen hat er einen Freispruch gefordert. Die Nebenklägerin ging dann noch einmal auf die Frage ein, warum der Angeklagte aus der U-Haft entlassen wurde. Es habe so die Erklärung des Verteidigers keine Fluchtgefahr bestanden. Außerdem habe sein Mandant persönliche Bindung und es bestehe keine Wiederholungsgefahr. Das klingt bei 3 Wiederholungsfällen wie der reine Hohn. Die Klägerin kritisierte die Entscheidung entsprechend. Ihre Einschätzung der Vergewaltigung unterschied sich dann auch deutlich von den anderen. Für sie geht es nicht um Vergewaltigung in minderschweren Fällen, sondern um schwere Vergewaltigung, da der Täter die Frauen eindeutig eingeschüchtert hat und ihnen Angst gemacht hat. Das ist Anwendung von Gewalt. Die Verhandlung war heute erfreulich gut besucht. Es waren ca. 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer da, wovon bestimmt 50 Frauen waren. Es ist sicherlich recht ungewöhnlich, dass Prostituierte Strafantrag stellen, denn wie es in einem Handzettel einer Frauengruppe zu dem Prozess heißt, die Frauen haben Angst vor dem Prozess, denn sie haben damals als Prostituierte gearbeitet und die Erfahrungen zeigen, dass Prostituierte in Vergewaltigungsprozessen vor Gericht sehr abfällig behandelt werden, ganz als ob sie eine Vergewaltigung als ihr Berufsrisiko selbst zu verantworten hätten. Und das hat ja der Prozess auch wieder bestätigt. Es ist daher auf jeden Fall wichtig und auch interessant, dem Verlauf solcher Prozesse zu folgen. Es kann auch nicht nur darum gehen, dass der Vergewaltiger möglichst lange weggesperrt wird, sondern darum, wie wir mit Gewalt gegen Frauen und der Justiz überhaupt umgehen sollen. Jetzt haben wir eben noch per Telefon erfahren, wie das Urteil lautet. Der Angeklagte ist in allen Fällen schuldig gesprochen. Er ist zu 2 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Allerdings heißt es auch wieder minderschwerer Fall. Es wird ihm strafmildernd zugestanden, dass er nicht vorbestraft ist. Ja, und das wäre es eigentlich wesentlich.